Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN, und mit mir die Konstante dieses Podcasts, muss man sagen, auch durch die letzten Wochen, Andreas Geidel, Holstein-Experte. Opa, ich grüße dich.
Ja, moin Niklas, schön, dass du wieder da bist.
Vielen
Dank.
Kann
ich das Moderatoren-Mikro endlich wieder abgeben? Das ist liegt bei dir, glaube ich, in besseren Händen.
Meinst du?
Ja, gehe ich fest von aus.
Also wechselt wieder auf die reine Expertenseite. Das ist ja auch eine Ämterhäufung, muss man sagen. Ne? Also Moderator und Experte in einem.
Vielleicht
One-Man-Show plus Gast.
Oder sowas.
Ja,
da wird sowas ja gern genommen.
Weiß ich nicht. Wir wollen aber auch die Podcast-Teilnehmer der letzten Wochen damit nicht schmälern.
Nein.
Alles gut. Aber nun sind wir in gewohnter Konfiguration wieder hier und sprechen über Holstein und über das 1:1 in Mainz unter anderem vom vergangenen Wochenende. Verdienter Punkt, das kann man auf jeden Fall sagen. Flottes Spiel hin und her, aber da haben wir es schon. So richtig flott wurde es, weil auf beiden Seiten extrem viele Fehler drin waren, ne?
Ja, es ist also der Punkt, da können sie stolz drauf sein. Bei Mainz 05 Champions League Anwärter ein Unentschieden zu holen, das ist aller Ehren wert. Aber man darf auch bei aller Freude darf man natürlich sich nicht die Augen verbinden irgendwo. Ich weiß nicht, welche Minute das war. Ein Aufbau gleich in der ersten Halbzeit, der Aufbau beim Stand von 0:0, Aufbaufehler, dicker Bock von Abwehrchef Zech. Dann läuft Johnny Burkhardt alleine auf Thomas Dehn im Holstein-Tor zu, und das war normalerweise das 1:0 für Mainz, aber er schießt gegen den Pfosten, und so nahm das dann auch seinen Lauf. Wenn sie da wieder in Rückstand gekommen wären, ich glaube, das wäre das 25. Mal dann in dieser Saison gewesen, dann hätte das möglicherweise anders ausgesehen, hätte Fahrradkette, ist nicht so gewesen. Trotzdem waren viele Unforced Errors, würde man im Tennis sagen, dabei, wo man sich wirklich fragt, Leute, das kann doch gar nicht sein. Ne?
Ja.
Und dann mit solchen Dingen, und das zieht sich ja durch die Saison durch, haben sich die Kieler ja schon mehrfach selbst quasi in Not gebracht und schlussendlich auch um den Lohn gebracht.
Ja.
Irgendwo, ne?
Ja, ja.
Das wäre jetzt in Mainz total ärgerlich gewesen. Schöner wäre es natürlich, das muss man auch ehrlichkeitshalber sagen, wenn man die Realität betrachtet und auf die Tabelle schaut, wäre natürlich ein Dreier gewesen. Das wäre ein richtiges Pfund.
Ja.
So muss man mit dem einen Punkt zufrieden sein, und nochmal, aller Ehren wert, das soll jetzt überhaupt keine
Absolut.
Kritik sein. Ne?
Absolut, das ist alles okay, ne? Aber trotzdem sehe ich so, wenn du so ein Spiel hast und du hast die Chance beim Tabellenvierten, der, wie du sagst, um die Champions League mitspielt, starke Saison spielt, da zu gewinnen, wenn sich das Spiel so entwickelt, wie es sich entwickelt. Ne? Da ist ja viel hätte und wäre drin. Da
genau.
Postenschuss von Burkhardt, hast du gesagt, da ist aber vorher, kann Holstein auch schon in Führung gehen,
ja, genau.
wo Ex-Storch Zentner da stark hält gegen Rosenboom.
Das war ja Monster im Tor.
Also dann, du hast dann in der zweiten Halbzeit auf beiden Seiten noch einen Postenschuss und so, da war viel drin. Ne?
Mhm.
Aber wenn du dieses Spiel so hast, dann musst du das auch einfach mal gewinnen.
Mhm.
Dann musst du vor allen Dingen an so einem Spieltag wie jetzt, wo sonst niemand punktet von da unten,
da musst du aufschließen.
Da musst du, da musst du da sein. Ne? Das ist so dieses Bochum in München Ding. Wenn
genau.
sich die Gelegenheit bietet, ne, dann musst du sie am Schopf packen, damit du im Abstiegskampf da Boden gut machen kannst und dir wirklich deine Chancen erhältst. Es sind immer noch nur 4 Punkte, aber hätte, Fahrradkette, halt 2 sein können und dann wieder Druck, ne? Das ist dann nur noch ein Spiel, was dann entscheiden kann und die Dinge da drehen kann vielleicht. Und deswegen ist das irgendwie ärgerlich und am Ende des Tages so, dass du dann sagst, ja, dann reicht's halt vielleicht nicht.
Ja, das könnte natürlich, ich meine, die Restrepublik haben wir schon mehrfach jetzt in den letzten Wochen gesagt, und hat Holstein sowieso abgeschrieben. Das ist ja
schon vor der Saison. Ne?
Ja, ja, genau. Das macht die Schultern ja auch ein bisschen leichter irgendwo, weil ich habe keine Chance, also nutze ich sie. Es, wie gesagt, es ist theoretisch noch alles drin, aber du bist eben auf Unterstützung der anderen Clubs widerwillen angewiesen. Und das ist natürlich, wenn du selber das nicht mehr so in der Hand hast, ist natürlich immer schon mal eine ungünstige Voraussetzung.
Ja, das stimmt. Und es ist natürlich das Ergebnis, taktische Grundordnung, taktischer Auftritt, total gut, ordentlich, alles super, ne?
Ja.
Aber trotzdem gibt es dir halt nicht diesen richtigen Push, auch wenn es ein gewonnener Punkt in Mainz ist, weil das Spiel auch einfach so fehlerbehaftet ist, weil du selbst nicht an dein Limit gekommen bist in diesem Spiel, weil du es halt nicht ausgenutzt hast, ne? Also 68% Passquote. Das ist halt nix.
Nee, das ist nicht doll.
Also das Saisondurchschnitt bei Holstein sind 77%. Das ist so das, was eigentlich fast immer so erreicht wird. Über 70% ist eigentlich immer. Gibt lustigerweise ein Spiel, was deutlich schlechter ist. Ich finde jetzt gerade nicht, ich glaube es waren 63%. Das war lustigerweise das 4:2 gegen den BVB.
Ja.
Also das geht auch.
Ja.
Und auch bei anderen, also zum Beispiel Sieg gegen Union waren auch nur 73%, Augsburg 72% bei dem Kantersieg, Remis gegen Bochum auch nur 68%, also geht schon. Aber es zeigt einfach, dass das Spiel nicht so funktioniert, wie es bei Holstein normalerweise funktioniert.
Ja, es sind vor allem diese, was ich eben schon sagte, diese Unforced Errors. Bei Ballbesitz, dann presst der Gegner mal. Mainz hat jetzt auch nicht so überragend gepresst. Also konnte man schon vergleichsweise sinnig aufbauen, aber dann gibt es natürlich doch mal ein paar enge Situationen. Und da passieren dann Dinge, und da frage ich mich, Leute, darauf muss ich doch innerlich eingestellt sein. Und so technisch limitiert sind die Holstein-Spieler dann auch nicht. Das sind einfach Unkonzentriertheiten. Und die darfst du dir natürlich nicht leisten. Denn wenn ich feststelle, das wird jetzt eng, dann schieße ich den Ball lang auf den Flügel und hoffe, dass da einer hinrennt. Und wenn nicht, ist auch egal, dann kann ich mich hinten wieder neu formieren. Und da sind manchmal, das ist manchmal sehr, sehr risikobehaftet. Ja. Immer im guten Sinne, das macht ja keiner absichtlich oder sowas, aber auch dieses von mir angesprochene, dieser Abspielfehler von Zeck, er will nach vorne vertikal spielen, das ist ja auch schlau und gut, aber man muss natürlich ein bisschen antizipieren, wie könnte der Gegner dazwischen geraten.
Gerade in so einer Situation, dann wirklich Spielaufbau von hinten, ist das halt tödlich. Ne?
Ja, ja, genau. Also, das geht dann rucki-zucki. Ja, ne? Und diese Szene war dann exemplarisch. Aber wir nehmen jetzt das Positive bei einem Versuch, den Blick realitätsgetreu zu halten und nicht in überbordende Euphorie zu verfallen, weil dazu besteht nun wirklich noch gar kein Anlass. Aber der Punkt, den nehmen wir dann jetzt mal mit und sagen,
das auf jeden Fall.
Okay, nun schauen wir mal, wie es weitergeht.
Trotzdem finde ich, ist das kein Grund für überbordenden Optimismus. Dafür ist es einfach nicht gut genug gelaufen. Ne? Und du hast es einfach, das, was ich meine, diese Gelegenheit nicht genutzt. Du warst dann auch in so einem Spiel, wo auf beiden Seiten was schief läuft, wo auf beiden Seiten Pfostentreffer sind, wo beide Seiten in Führung gehen können oder in Rückstand geraten können, wie auch immer, einfach nicht geschafft, das Spielglück auf deine Seite zu ziehen, ne? Was in so einem Spiel entscheidend ist, bei Aluminiumtreffern und so weiter sowieso. Und das zieht sich einfach durch die Saison, dass es zu viele Fehler sind und die Konsequenz fehlt. Das hat sich in diesem Spiel auch gezeigt, auch wenn es natürlich zum Beispiel auch im Vergleich zum Hinspiel bei dem 0:3, da war Holstein ja komplett chancenlos von Anfang bis Ende.
Da lagen Welten zwischen.
Also, das war was ganz anderes und die Entwicklung ist ja sichtbar, auch über die Saison hinweg, überhaupt keine Frage. Aber es bleibt, mein Eindruck hat sich bestätigt, auch in diesen letzten Wochen jetzt, am Ende reicht es nicht. Und sag ich lasse mich weiterhin gerne eines Besseren belehren. Das ist überhaupt kein Problem. Gestehe ich auch ein und krieche zu Kreuz am Ende.
Ja, gerne. Da bin ich ja voll bei dir und gehe den Weg der Leiden gerne mit, wenn es denn erfolgreich ist oder sowas. Ich habe ja sowieso gedacht, diese Saison wäre so eine außergewöhnliche, weil so wenig Punkte wie die drei Tabellenletzten haben, an der Zahl sind es jetzt 60 nach dem 28. Spieltag, hätte es in der Bundesliga-Geschichte noch nie gegeben. Ne? Und siehste, wäre man schon wieder daneben gelegen. Ne? Schon in der vergangenen Saison waren es 59 zum gleichen Zeitpunkt. Und in der Saison 18-19, ist ja nun ein paar Tage zurück, aber immerhin ist ja noch nicht aus einer anderen Epoche oder sowas.
Ja doch, es ist vor Corona. Das ist quasi eine andere Epoche.
Ja, gut, aber so grundsätzlich, da waren es 52, ne? Also 8 Punkte schlechter noch, ne? In der Saison 22-23, was nun doch dichter dabei liegt, da waren es dann auf der Gegenseite mal 70 Punkte, was die drei Tabellenletzten nach dem 28. Spiel da haben. Man sieht also, das ist schon relativ niedrig, also relativ wenig, aber es ging noch schlechter in der jüngeren Vergangenheit. Also in den letzten 20 Jahren ist das jetzt der drittschlechteste Punkteschnitt der letzten drei in der Tabelle platzierten Teams nach 28 Spieltagen. Spielt aber überhaupt keine Rolle, weil wenn es denn so ist, dann ist es halt so.
Ja, und wir haben ja vorher schon gesagt, du musst ja in diesen Top 3 kann man nicht sagen, wie sagt man, Flop 3?
Ja, Flop 3.
Flop 3 der Tabelle. Ja. Kannst du ja ruhig drin sein, wenn du 16. bist, dann ist ja alles in Ordnung, ne? Das reicht ja.
Ja, dann darauf, das ist ja das einzig, für mich das einzig machbare Ziel.
Ja.
Das ist schon schwer genug irgendwo, hast du es angesprochen, 4 Punkte Rückstand auf Heidenheim, die spielen jetzt am Wochenende in Frankfurt, Bochum 1 Punkt vor, 2 Punkte vor, ja. Die spielen zu Hause gegen Augsburg. Augsburg ist jetzt auch keine Hausmeistertruppe, wie man ja in den vergangenen Wochen gesehen hat, obwohl sie zuletzt jetzt gegen Bayern München zu Hause verloren haben, aber es ist schon eine sehr, sehr unangenehm zu spielende Truppe und da könnte ja theoretisch was gehen, ne?
Ja.
Also aus Holsteins Sicht, ne?
Ja.
Wenn denn das Heimspiel am Samstag gegen St. Pauli gewonnen werden würde, können, hätte, sollen, müssen, wie auch immer.
Auf jeden Fall, Opa, auf jeden Fall.
Ja, das
wollte ich nochmal sagen. Ich habe die ganze Zeit auf den richtigen Moment gewartet. Auf jeden Fall, Opa, auf jeden Fall.
Ja,
also, das ist jeder von euch, der vielleicht den geschätzten Kollegen Arndt Zeigler, seiner Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs verfolgt, wird das vielleicht schon mal gehört haben. Das ist so ein kleines Snippet aus der Holstein-Pressekonferenz, wo der Holstein-Trainer Marcel Rapp den Kollegen Geidel hier dann mal direkt ansprach in einer Antwort sozusagen. Auf jeden Fall, Opa, auf jeden Fall. Es wird so ein bisschen Stefan Raab-Style vom Nippelbrett jedes Mal da eingespielt. Und jetzt unter anderem auch, weil Arndt Zeigler ja in meiner Abwesenheit hier im Podcast in Kiel war, beim Auswärtsspiel von Werder hier im Holstein-Stadion. Und sich das hier angeguckt hat. Und kaum ist man mal ein paar Wochen weg, so wie ich, ist mal krank oder im Arbeitskampf für sich und den Journalistennachwuchs oder im Urlaub, geht der Holstein-Experte fremd, dem Kollegen Zeigler, ne, ein bisschen Schnacki-Schnacki, ein bisschen Selfie hier im Holstein-Stadion, weißt du, ne, Podcast hier als Sprungbrett zum TV-Star.
Ja, ja, so in der Richtung stelle ich mir das auch vor.
In der Folge nach dem Werder-Spiel bei Zeigler geben wir jetzt mal als Tipp, vielleicht in die ARD-Mediathek mal zu gucken, wurde hier das Selfie dann der geneigten Fernsehzuschauer präsentiert und Arndt Zeigler sprach davon, den echten Opa getroffen zu haben.
Also es ist ja so, dass man in solchen Situationen, also ich mein Privatleben behalte ich mit komplett für mich, ne? Also ich lasse nichts raus, ne? Ich schütze meine Kinder, ne? Und meine Restfamilie, ne? Also da wird gar nichts verraten, ne? Aber man kann sich natürlich schon vorstellen, dass das schon einen gewaltigen Aufriss gegeben hat, ne? Dieser Auftritt, also dieser 30 Sekunden Auftritt oder wie das war.
Also bei Arndt Zeigler ist, dass er dich getroffen hat, meinst du?
Ja, ja, natürlich, ja, ja, natürlich. Ja. Ja, naja, das ist
es, mehr als 10 Jahre nach den Aufnahmen für Opa Cabana, ne? Das WM-Tagebuch damals, 2014, wo ja das ZDF, glaube ich, war es, in Brasilien bei Schönberg.
Nee, ARD.
Oder ARD. Auch, ja stimmt, Zeigler ist ja WDR, ne? Oder Radio Bremen früher. Da in Brasilien wegen der Namensgleichheit hier bei Schönberg sein Camp, WM-Camp aufgeschlagen hatte, wo wir ja auch mal hingefahren sind.
Frühstücksfernsehen WM sozusagen.
Genau, genau. Und da war ja Arnzakler auch schon dabei.
Ja, damals habe ich mich ja schon ultimativ eingeschleimt. Da hatte ich meine Werder-Trainingsjacke mit, weil er Werder-Stadionsprecher ist und eigentlich von Geburt an Werder-Bremen-Fan. Das war auch damals schon ein sehr nettes Gespräch, 2014. Aber da erinnere ich mich auch noch, wenn wir da kurz abschweifen dürfen, an eine Anekdote, die werde ich auch mein Leben nicht vergessen. Da stehen dann in dem kleinen Garten da von dem netten Häuschen hinterm Deich, wo sie das Studio und das ganze Equipment aufgebaut haben, war so eine kleine Bühne und da steht da einer mit so einer abgeranzten Jeansbox und einer Lederjacke und schmettert da, also haut da in eine Klampfe rein so ein bisschen. Ich denke, was ist denn hier los? Kann ja jeder Musik machen oder sowas? Und dann sagt der geneigte Kollege Schomburg, er müsse da mal eben hin, sich ein Autogramm holen. Ich denke, ist der völlig neben der Spur jetzt? Was soll das denn? Und weil ich kannte den jungen Mann nicht, hat sich dann aber geändert. Das war nach dem WM-Triumph dann im Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro, wer sich noch erinnert, an die Jubelparty. Da wurde dessen Song gespielt, ne? Andreas Burani. Das werde ich also auch nie vergessen. Ja. Der war mir bis zu dem Zeitpunkt da in Brasilien, da war der mir also gänzlich unbekannt. Der ist ja irgendwie durchgerutscht.
Ja.
Aber so, ne, jetzt sind Andreas Burani und ich natürlich so und natürlich mit Arnzakler. Also Arnd an der Stelle nochmal, ne? Cool, alles gut gemacht, ne? Und
ist ja auch durchaus Holstein-Sympathisant.
Ja, völlig.
Hat man ja also im Aufstiegskampf der letzten Saison ja auch ein paar Mal gehört und vor dem Düsseldorf-Spiel uns ja auch eine Daumendrück-Videobotschaft geschickt zum
genau.
Beispiel. Also, genau.
Ja.
So sind
die Wege sind kurz.
So sieht's aus.
Na, und eine Nordallianz hat noch nie geschadet. Sowohl sportlich als auch medial.
Und ich merke, wie schnell man zu ersetzen ist von gewissen.
Ach, nun sei nicht traurig.
Alles gut. Ich fand's nur. Ich fand's wunderschön. Ja. Ich habe den echten Opa getroffen. So gehe ich hier auch jede Woche raus.
Ja. Das habt ihr gemeinsam. Ja.
Ich bin immer noch baff.
Ja.
Aber gut. Apropos Norden, jetzt am Wochenende ein Win-or-Die-Spiel, wie St. Pauli-Kapitän Jackson Irvine gesagt hat. Für Holstein, meint er
win
damit.
Win or die habe ich auch noch nie gehört.
Nee, auch nicht, ne? Das heißt eigentlich do or die, aber wenn ein englischer Muttersprachler win or die sagt, dann ist das vielleicht erlaubt.
Ja.
Es ist ja vielleicht auch australisch.
Ja, das kann sein.
Da kenne ich mich nicht so aus. Der australische Dialekt ist ja durchaus mit lustigen Wörtern durchsetzt. Mhm. Vielleicht ist da auch einfach diese...
Inhaltlich trifft es das ja auch. Das
ist definitiv, so. Definitiv. Das ist auch so. Also das ist für Holstein so. Und das wird ein sehr interessantes Spiel und wir haben gesagt, dass jetzt der Auftritt in Mainz schon was ist, was man mitnehmen kann, aber auch nicht so 100% den super großen Optimismus versprüht und das wird beim Blick auf St. Pauli jetzt nicht anders, würde ich sagen, weil St. Pauli hat auch nur 1:1 gespielt, also sehr parallel bei einem deutlich besser platzierten Team, nämlich Borussia Mönchengladbach, die als Sechste in dieses Spiel gegangen sind, auch nur 1:1 gespielt aus St. Pauli-Sicht. Das hätte man auch auf jeden Fall gewinnen können, müssen.
Das ist das Entscheidende bei der Betrachtung. Ne? Das Ergebnis, Endergebnis ist identisch, aber die Performance war ein bisschen anders.
Ganz genau. Ne? Das ist nämlich der Punkt.
Die haben am Millerntor sehr stabil gespielt und hatten diverse Chancen, haben völlig überraschend auch offensiv sehr, sehr variabel und gut gespielt, St. Pauli. Also das ist schon, kann man jetzt sagen, im Laufe der Saison haben die sich die Kiezkicker zu einer gestandenen Erstligamannschaft, wäre jetzt schon zu weit, weil noch ist der Klassenerhalt ja für die auch nicht gesichert, aber so in Richtung gestandene Erstligamannschaft gemausert, immer wieder mit guten Auftritten, die waren dann teilweise auch nicht von den Ergebnissen belohnt, wie man sich das vielleicht aus St. Pauli Sicht vorgestellt hat, aber die Richtung, die ist schon sehr beachtlich und das wird schon mal, um dann Trainersprech zu benutzen, ein super dickes Brett, was es zu bohren gilt.
Ja. Und da ist dieses Spiel gegen Gladbach von der Performance her, von der Leistung her, vom Auftreten her sogar der Höhepunkt gewesen.
Ja, genau.
Fand ich, ne? Also, und auch statistisch belegt. Also 65,4% Ballbesitz, 38 Ballkontakte im gegnerischen Strafraum.
Das ist eine Menge,
24 Ballgewinne im gegnerischen Drittel und 27 Schüsse.
Ja.
Sind alle samt Saisonrekord für St. Pauli.
Ja.
Danke an den Millanton Podcast und Blog, dem ich das entnommen habe.
Mhm.
Das sind alles Saisonbestwerte für St. Pauli und wirklich beeindruckende Bestwerte, weil zum Beispiel auch die, also 65% Ballbesitz ist schon mal eine Hausnummer.
Mhm.
Muss natürlich was draus machen und so weiter. Es darf nicht der einzige Parameter sein, aber aus 27 Schüsse haben in dieser Saison in der Bundesliga nur 3 Teams je einmal übertroffen, nämlich Dortmund, Frankfurt und Bayern.
Mhm.
Sind die einzigen, die in einem Spiel überhaupt mal mehr als 27 Schüsse abgegeben haben. Und das auch nur einmal.
Das ist schon also, ein Richtwert, ne?
Das ist schon krass. Mhm. Und da zeigt das nochmal eindrucksvoll, auch statistisch belegt, finde ich, was für ein Kaliber mit St. Pauli tatsächlich nach Kiel kommt. St. Pauli einfach in diesem Etablierungsprozess in der Bundesliga einen großen Schritt weiter ist als Holstein und es einfach besser geschafft hat, sich an diese Liga anzupassen und da dann Kapital in Form von Punkten auch draus zu schlagen, auch wenn es jetzt nicht super viel mehr sind. Aber es ist halt schon ein sichereres Fahrwasser, ne?
Acht Punkte, ja. Schon mal eine Menge Holz da im Tabellenkeller. Und das Ganze gestützt unter anderem auf den aktuellen oder den sich zum Abwehrchef emporgeschwungenen Ex-Kieler Hauke Wahl, der eine vergleichsweise überragende Saison da spielt auf dem Kiez und mittlerweile eben absoluter Regent ist als Innenverteidiger. Sein Vorgänger Smith ist ins Mittelfeld vorgerückt, strategisch betrachtet und Hauke macht das natürlich super stark da, flankiert von zwei starken Verteidigern in einer Dreierkette. Aber das hat schon Qualität, das muss man wirklich sagen. Hätte ich in dieser Form, wenn ich das mal sagen darf, Hauke Wahl auch so gar nicht zugetraut. Aber da kann man mal sehen, wie man sich denn noch täuschen kann. Also wirklich Chapeau, das ist wirklich, wirklich toll.
Ja, und
aber es nutzt ja nichts, ne?
Nee, es nutzt nichts, das stimmt. Aber also ich finde trotzdem St. Pauli auch sehr variabel dann vorne, ne? Mit Eggestein, der immer so ein Hybrid irgendwie spielt aus Stürmer.
Ja,
und
zuletzt hat er da gar nicht mehr gespielt. Nee,
genau.
Dann kommen da andere rein.
Gar nicht mehr, genau.
Elias Saad ist wieder fit, der ehemalige Norderstedter, der wirbelt da auf dem Flügel was rum. Ja. Dann hast du Gila Wugi, der auch wieder nach Verletzung, wieder Afolajan, das Tor geschossen.
Tempo
Also da und dann Sinai, das sind ja alles Spieler, die man jetzt vielleicht so vordergründig gar nicht so auf dem Zettel hat irgendwie, aber jeder ist dann an Tagen individuell in der Lage, da bestimmte Akzente zu setzen und wie gesagt, das ist schon eine Hausnummer und es ist eben ein Spiel mit ganz besonderer Bedeutung. Es ist natürlich nicht das Endspiel, das ist ja klar, weil dafür sind dann noch ein paar Punkte zu vergeben an der Zahl nach dem Spiel, in genau betrachtet 15. Aber man muss sich nichts vormachen. Wenn Holstein das Spiel verliert, dann ist zappenduster. Dann, wie gesagt, da kann immer noch ein Wunder dann passieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist dann doch eher extrem minimal, um nicht zu sagen, eigentlich gar nicht vorhanden. Und St. Pauli kann auf der Gegenseite mit dem Auswärtssieg einen Meilenstein setzen auf dem Weg zum Klassenerhalt. Ne? Einen richtigen Meilenstein. Das ist die Voraussetzung. Geiler, um das Wort mal zu benutzen, geht's nicht. Das Stadion ist überknacke, picke, packe voll.
Ja.
Ne? Also,
hättest du das Gleiche mindestens nochmal raufsetzen können.
So ist es. Das geht einfach nicht besser. Motto, volle Lotte vor voller Hütte. Ne? Auf beiden Seiten. Also das ist schon
eine
besondere Konstellation.
Ist es. Und da das ist auch so ein Spiel, wo du alles reinlegen musst, ne? Wirklich alles. Ohne Rücksicht auf Verluste.
Genau.
Also ich meine das jetzt nicht gegenüber dem Gegner, sondern gegenüber sich selbst und den eigenen Ressourcen.
Ja.
Einfach ohne Rücksicht auf Verluste alles reinwerfen, alle Leidenschaft, alle Intensität, alle Konsequenz in jedem einzelnen Zweikampf, ne? Weil wir es immer wieder gesehen haben jetzt. Es kann ein Zweikampf entscheidend sein, den du nicht mit hundertprozentiger Konsequenz führst oder wo du nicht schnell genug entscheidest oder nicht nah genug dran bist, der kann dieses Spiel entscheiden. Vor allen Dingen gegen St. Pauli, die ja einfach mit einer extrem starken Defensive unterwegs sind und wo du mit einem Treffer schon nicht schlecht dabei bist, weil das schaffen längst nicht alle, gegen St. Pauli zu treffen. Ne?
So
und wenn du da ein oder zwei Gegentore, was ja so der Holstein-Standard ist meistens, dann fängst, dann wird es schon echt schwer. Ne?
Ja, das ist genau richtig dargestellt. Aber es ändert ja alles nichts. Kann man immer wieder nur sagen. Ne? Jetzt fällt natürlich mit der fünften gelben Karte da Holsteins zentraler Innenverteidiger Zeck aus, gesperrt. Ja, da muss vielleicht Kalle Johansson in die Bresche springen. Vielleicht geht Marco Ivicic ins Abwehrzentrum. Vielleicht kommt Marvin Schulz als Überraschungsgast da auf die Position. Vielleicht wird auf eine Viererkette umgestellt. Es spielt alles überhaupt keine Rolle. Es ist völlig egal. Da muss jeder brennen auf dem Rasen, aber auch auf den Rängen. Das ist auch ein wichtiger Faktor jetzt am Samstag.
Symbolisch?
Ja, natürlich symbolisch, das ist ja klar. Weil da darf man sich auch wiederum nichts vormachen. Da der Gästeblock ist natürlich, wie das Reststadion, auch ausverkauft. Aber da sitzen auf den normalen Rängen sitzen mindestens nochmal 2000 St. Pauli-Fans dazu.
Nicht nur der Gästeblock, ne, sondern das wird wieder sehr viel drumherum auch sein. So.
Das wird eine sehr elektrisierende Stimmung werden irgendwo und alles friedlich bleiben, aber es wird laut werden und beide Seiten werden sich der Unterstützung, dürfen sich der Unterstützung sicher sein und auf Kieler Seite, was das Publikum anbelangt, muss da am Samstag nochmal ab 15.30 Uhr nochmal eine Extraschippe draufgelegt werden, genau wie die Spieler auch, so auch von den Fans.
Ja.
Armin Gigovic hat das ja schon lobend erwähnt, den Support, sowohl in Heimspielen als auch in Auswärtsspielen, ist ja wirklich, hat ja schon wirklich kultige Züge, dass immer noch nicht ein einziger Pfiff habe ich wahrgenommen in allen Spielen. Egal wie die Leistung war, egal wie das Ergebnis war, das ist cool, das muss man sich jetzt beibehalten, solange noch irgendwie in irgendeiner Form was geht. Und speziell am Samstag.
Ja.
Und das geht schon vor dem Spiel los. Darf man auch gerne schon mal 30 Minuten vor dem Anpfiff auf seinem Platz sein. Auch die VIP-Gäste gerne. Vielleicht mal auf Süppchen oder auf die Currywurst diesmal vielleicht ein bisschen verzichten oder ein bisschen schneller sich reinhelfen. Denn alleine das ist schon ein, wenn man mal als Spieler da aufgelaufen ist ins Stadion, wenn das schon voll ist und du kommst auf den Rasen zum Warmmachen und da brüllt schon das ganze Stadion und feuert dich an, das hat was, das gibt dir Kraft und das ist jetzt vielleicht ein bisschen überfordernd für den einen oder anderen Zuschauer, was man da so erzählt, aber einfach mal glauben und einfach mal machen am Samstag.
Ja.
Ich erinnere da an das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf am 11. Mai des vergangenen Jahres. Alle wissen es, das war das 1:1 am Freitagabend, das Aufstiegsspiel sozusagen. Und da war es ähnlich. Und diese Stimmung, wenn überhaupt noch irgendwas erreicht werden soll, oder dann muss diese Stimmung von jenem Freitagabend, diesem historischen, muss am Samstag auch wieder herrschen. Ist zwar kein Flutlicht, man kann auch schwer irgendwie da ein Zelt jetzt spannen oder so über Stadion, damit man da flutlicht. Das muss jetzt auch am hellerlichten Tag gehen. Und ich bin da ziemlich zuversichtlich, dass das funktioniert.
Auf jeden Fall, Opa. Auf jeden Fall.
Ohne Bengalos und ohne den ganzen Philippans. Das brauchen wir am Samstag nicht.
Schöner Support, schön laut, schön gerne auch mal ein bisschen, es dürfen ja auch negative Bekundungen sein. Das gehört alles dazu, ist alles okay. Hoffentlich ist da wirklich Alarm. Im sehr, sehr positiven Sinne, weil das einfach auch Spaß macht. Und es ist ja auch das erste, es ist ja jetzt kein Derby, aber es ist ein Nordduell und es ist das erste in der Bundesliga. Genau. Da steckt ja viel drin. Dann diese Konstellation, über die wir gesprochen haben, aber alleine auch dieses Spiel in der Bundesliga an sich.
Das Spektakel gab es in den letzten Aufeinandertreffen immer. Ne?
Also genug.
Zweimal 3:4 Heimniederlage hintereinander weg. Gegen St. Pauli, da könnten auch eine Menge Revanchegelüste auf Kieler Seiten sein. Dann am Millerntor gab es dann auch in den letzten vier Spielen leer ausgegangen, Holstein.
Ja.
Das muss sich ändern. Ja. Und da reicht auch, und da lege ich mich jetzt fest, da reicht am Samstag auch kein Unentschieden.
Ja.
Es muss gewonnen werden. Sagen natürlich dann alle jetzt sportlich Verantwortlichen von Trainer Marcel Rapp und seinem Staff angefangen, wie gesagt, sind noch 15 Punkte danach zu verteilen. Ja, aber wenn dieses Spiel gewonnen wird, das kann Kräfte freisetzen, von denen man im Moment vielleicht noch gar nicht weiß, dass sie vorhanden sind. Gewinnt man das Spiel nicht, kann das mental, es gab schon diverse Nackenschläge in dieser Saison, ich erinnere an das 1:3 in Heidenheim, wo man auch in einer Konstellation war, tatsächlich auf Platz 16 zu rücken. Oder das 2:2 zu Hause gegen Bochum, wo haben wir auch alles schon thematisiert mit Schiedsrichterhilfe, dann ein Sieg von Holstein leider zum nicht über die Bühne ging, sondern dass er eben nur am Unentschieden endete durch den nicht anerkannten Treffer von Luis Holtby. Wir erinnern uns da gerne dran. War auch keine Glanznummer, das Spiel da gegen Bochum, speziell in der ersten Halbzeit im Holsteinstadion, aber danach zusammengerissen und noch ordentlich gekämpft und gedreht und gemacht und getan. Und das ist das also dieses Spiel. Und wenn man nach 15 Minuten wieder 0:1 hinten liegt, ist egal.
Ja, ja.
In diesem Spiel, diese oft zitierten 120%, selbst die reichen nicht.
Ja.
Das muss noch eine Schippe drauf.
Ja. Und es ist, du hast es ja gesagt, die letzten Spiele gingen alle an St. Pauli, das oder zumindest von Holstein nicht gewonnen. Also letzter Sieg gegen St. Pauli Dezember 21.
Ja.
Aber genau dieses Spiel und das Heimspiel davor, das im Dezember 21 waren 3:0 und das Heimspiel davor waren 4:0.
Mhm.
Genau diese beiden Spiele, auch so von der Stimmung her, haben gezeigt, wie es halt gehen kann.
Genau.
Frühes Tor gemacht. Aber auch bei dem 3:0 gerade St. Pauli auf den Ausgleich gedrängt und so weiter.
Genau,
trotzdem,
wir hatten Riesenchancen.
Ja, trotzdem dabei geblieben, konsequent gewesen und damit halt auch das Stadion richtig angezündet. Und auch bei diesem 4:0 war ja völlige Euphorie, das weiß ich noch. Das ist das, was man braucht, das nämlich vom Platz auf die Ränge und auch in die andere Richtung gegenseitig. So. Das und an diese beiden Spiele sollte man sich erinnern, sowohl auf dem Platz als auch auf den Rängen, weil so kann es funktionieren. Ne? Und die in den letzten 10 Spielen 3 Siege von Holstein gegen St. Pauli, einfach nur nochmal eine Statistik, alle zu Hause. Also wenn, dann jetzt und bitte jetzt auch.
Ja, wäre sehr wünschenswert irgendwo, ne?
Und das ist, du brauchst Konsequenz.
Ja.
Überall. Auf beiden Seiten des Balles, in den Zweikämpfen, in der mentalen Komponente, in der Herangehensweise. Kaltschnäuzigkeit dann auch, ne? Nicht den Pfosten, sondern dann halt rein. Bisschen Cleverness.
Auch ein kleiner Ratschlag noch, wenn man sich das erlauben darf, an Keeper Thomas Dehne, der jetzt ja die Nummer 1 ist, anstelle des ehemaligen Stammkeepers Simon Weiner. Vielleicht nicht wie in Mainz beim Versuch, möglichst konzentriert und ruhig nach einem Rückpass den Ball mit dem Fuß irgendwo hinzuschlagen. Darf auch vielleicht gerne mal einen Bruchteil von Sekunde schneller gehen, weil in Mainz wäre das nämlich fast in die Hose gegangen, weil er zu lange gewartet hat. Das kannst du dir einfach nicht erlauben. Ne?
Ja.
Dann blast das Ding da in eine Walachei nach vorne in die vorderen Regionen, dann ist der Ball eben weg, aber der Ball, es besteht keine Gefahr, dass der Ball ins eigene Tor rollt oder sowas und das war haarscharf, wurde ja sogar kurz geguckt, ob es ein Elfmeter noch gewesen ist in der Szene in Mainz. Und sowas darf einfach nicht passieren, weil das sorgt für Unruhe und ist kein Zeichen von Souveränität. Also das darf nicht sein.
Was das angeht, fand ich beeindruckend, tatsächlich gestern Champions League, Bayern gegen Inter, ist natürlich ganz anderes Niveau, trotzdem Jonas Urbich, immer die richtige Entscheidung getroffen, ne? Ob er ihn rausspielen kann und auch wenn nur der geringste Ansatz von Gefahr wegen Anläufer oder keine Ahnung was da war, einfach weggeschlagen, ne? Nach vorne geschlagen. Nun kommen die trotzdem extrem gut und der hat einen unfassbaren Huf, wenn der so vom Boden die Bälle wegschlägt. Aber das war beeindruckend, fand ich, weil es wirklich, auch der war sich auch nicht zu schade, auch als Keeper des FC Bayern in einem Champions League K.O.-Spiel, das zu machen und einfach zu sagen, komm, ich sehe jetzt hier keine Option, ich entscheide mich, ich pöhl den weg.
Ja, und das ist richtig, das richtige Wort verwendet irgendwo. Das ist jetzt kein Champions League K.O.-Spiel, das ist ein Bundesliga K.O.-Spiel.
Ja.
Ne, das ist einfach so. Und da deshalb, also auch das ist dann ein Zeichen von Stärke, wenn man die Pille einfach mal wegdrischt. So, nur kein Risiko eingehen. Ne? Das ist jetzt nicht das alleinige Zaubermittel. Natürlich muss ich immer versuchen, einen konstruktiven Spielaufbau einzuleiten, auch als Torwart. Aber in der Not weg damit, so fertig aus. Und mein Glaube ist ja, wenn Holstein diese Dinge vielleicht auch ohne Luis Holtby, der verletzt ausfallen wird, wie der ein oder andere auch, Benny Pechler und so weiter, aber wenn Holstein diese Tugenden auf den Rasen bringt und zumindest sich ebenbürtig zeigt, vielleicht sogar, warum auch immer, ein bisschen überlegen ist, dann glaube ich jetzt auch langsam wieder an die Gerechtigkeit im Fußball, die es ja eigentlich gar nicht gibt irgendwo. Und warum? Weil ich habe ja gestern nicht FC Bayern gegen Inter Mailand geguckt, sondern ich habe ja Arsenal gegen Real Madrid geguckt. Kann ich wirklich jedem, aber auch jedem, der sich für Fußball und die Schönheit des Fußballs interessiert, nur raten im Netz oder heute Abend in der Champions-League-Zusammenfassung beim ZDF unbedingt reinzuschalten und sich die Tore zum 1-0 und 2-0 der Londoner anzugucken. Endstand war 3-0 für Arsenal. Das waren zwei Freistoßraketen, muss man schon sagen, von Declan Rice. Also die erinnerten, der vor allem das erste erinnerte in der Flugkurve des Balles doch sehr, sehr an das legendäre Freistoß der von Roberto Carlos da mit der Außenmauke aus 40 Metern, wo man denkt, der schießt den Ball aus dem Stadion und dann auf einmal dreht die Kurve des Balles so in den Winkel des gegnerischen Tores, dass des Französischen war es damals, dass man gedacht hat, wie geht das? Also ganz so extrem war das nicht, aber das waren so zwei unfassbar fantastische Freistoßtore. Warum komme ich auf Gerechtigkeit in dem Zusammenhang? Weil Real Madrid in den vergangenen Jahren bei den zig Champions League Triumphen, eigentlich hat ja Real in den letzten Jahren immer gewonnen. Stimmt natürlich nicht, aber irgendwie hat man so das Gefühl. Und die haben sich immer durchmanövriert irgendwo. Da waren auf dem Weg zum Sieg Spieler dabei. Ich nehme nur das letzte Endspiel gegen Borussia Dortmund. Dortmund muss 2-0, 3-0 führen. Und am Ende verlieren sie mit 1-2 und du weißt eigentlich ehrlich gesagt gar nicht warum, ne? So, und das hat mich bei Real Madrid bei aller Euphorie über die Spielkultur und die guten Spieler, die da rumlaufen und tolle Sachen machen, hat mich das immer ein bisschen massiv geärgert. Und gestern kam die Quittung, hat das Schicksal aber gnadenlos zurückgeschlagen. Und das ist mein Glaube an Gerechtigkeit, was Holstein anbelangt. Jetzt hau ich mal den Bogen in den Tabellenkeller der Bundesliga.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja. Wie habe ich ja schon gesagt, wenn man alles auf dem Platz lässt und sich vielleicht zumindest auf Augenhöhe bewegt und in gewissen Phasen einfach den Überblick, und einfach ist es nicht, aber den Überblick behält und sich eine kleine Dominanz oder eine kleine Kontrolle über das Spiel erwirkt, dann wird man auch dafür belohnt. Und davon bin ich jetzt in dieser, jetzt ist ja wirklich Crunch-Time in der Saison, davon bin ich in dieser Crunch-Time jetzt zutiefst überzeugt. Glaube nicht, Heidenheim hat jetzt gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Wochenende das Gegenteil erlebt. Die waren besser und haben ihre Chancen nicht genutzt. Das kann immer mal passieren, aber ich glaube, Holstein ist jetzt reif, auch in der Schicksalsfrage mal begünstigt zu werden, wenn man die Vorleistung dafür bringt.
Auf jeden Fall, Opa, auf jeden Fall.
Ich hätte auch Pastor werden können.
Amen. Mit diesem Wort zum Donnerstag oder wie auch immer oder zum Sonnabend.
Ja, ja.
Belassen wir es, feiern wir Abschluss dieser heiligen Podcast-Messe und verabschieden euch in den in den Rest der Woche mit Hinblick auf das Spiel am Sonnabendnachmittag 15:30 im Holstein-Stadion, Holstein-Kiel gegen den FC St. Pauli. Win or die, do or die. Wie auch immer.
Schweinerei.
Bundesliga Nordduell Premiere ohne Flutlicht. Längst ausverkauft natürlich. Und wir sind für euch dann mit dabei. Live-Ticker. Schon vor dem Spiel mit allem wichtigen Spielbericht, Noten, Statistik, Nachspielzeitkommentar und alles Wichtige sonst noch. Und dann natürlich nächste Woche Mittwoch. Schauen wir mal, ob es dann ein Abgesang wird hier oder eine Jubelarie.
Ja, Fado oder Ballermann, ne?
So sieht's aus. So sieht's aus. Das, Gott, ich drifte gedanklich jetzt schon wieder ab in andere Sphären, ESC und so ein Scheiß. Das lassen wir erstmal. Noch ist es April. Da kommen wir im Mai nochmal drauf zu sprechen. Opa, vielen Dank.
Sehr gerne.
Für diese Folge. Euch da draußen eine schöne Woche, viel Spaß und hoffentlich Grund zur Freude am Wochenende und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Ciao, ciao.
Bis dahin, ciao.